Bevor ich anfange, zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung ist, ich denke, wir haben uns alle mit dem Thema Ungleichverteilung von Einkommen befasst und wissen, dass diese Ungleichverteilung eine der wesentlichen Ursachen für die gegenwärtige ökonomische Krise ist. Bitte? Lauter. Bin ich jetzt zu verstehen in dieser Lautstärke? Gut. Also eine der wesentlichen Ursachen für die gegenwärtige ökonomische Krise ist ja die Ungleichverteilung von Einkommen. Zum einen deswegen, weil durch das Absenken des Lohnniveaus, insbesondere in den unteren Einkommensklassen, die Kaufkraft schwindet und damit also eine Rezession herbeigeführt werden kann. Zum anderen deswegen, weil Deutschland ja die Politik verfolgt hat, mit Lohndumping Exportweltmeister zu werden und auf diese Art und Weise die Volkswirtschaften insbesondere im südlichen Europa ruiniert hat. Auf der anderen Seite führt Ungleichverteilung von Einkommen aber auch dazu, dass Reichtümer angehäuft werden in den Händen weniger und dass diese Reichtümer ja zu Spekulationszwecken geh- oder missbraucht werden und dazu ebenfalls dann wesentlich zur Krise beitragen. Das ist aber jetzt nicht Thema dieser heutigen Sitzung, denn ich denke, es ist weniger bekannt, dass Ungleichheit in der Einkommensverteilung auch zu einer ganzen Menge von sozialen und gesundheitlichen Problemen führt, beziehungsweise diese Probleme verschärft. Und das haben die beiden englischen bzw. amerikanischen Sozialepidemiologen Richard Wilkinson und Kate Pickett untersucht und in mehreren Publikationen dann auch dargestellt. Die letzte Publikation im Jahre 2010 erschienen ist das Buch Gleichheit ist Glück. Das haben wir hier allerdings nicht als Titel genommen, weil es meines Erachtens ein bisschen irreführend ist. Die beiden Autoren liefern keine Glückstheorie, sondern sie stellen sehr unterschiedliche soziale Probleme dar, die man vielleicht unter dem Oberbegriff Lebensqualität zusammenfassen könnte. Das würde das Ganze besser treffen. Hier ist eben der Titel gewählt, gesundheitliche und soziale Primärprävention durch größere Einkommensgleichheit. Das ist meines Erachtens geeigneter, um diesen Ansatz tatsächlich darzustellen. Soweit also die Vorbemerkungen.
Manfred, wenn Sie nur unterbrechen, ich hoffe, es hat keiner was dagegen, dass wir das aufnehmen. Also das jetzt nur zum
vielleicht,
Thema.
Vielleicht könnte der Referent sich vorstellen,
wo das ja auch schon. Das wäre ganz gut. Aber wenn keiner was dagegen hat, nehmen zumindest das Referat auf.
Gerne. Gut. Ja, mein Name ist Manfred Warberg. Ich arbeite in der AG Soziale Sicherungssysteme mit und war bis zu meiner Pensionierung Hochschullehrer im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule in Emden. Aber jetzt bin ich eben als Vertreter der AG Soziale Sicherungssysteme hier. Ich muss mich schon entschuldigen, dass mich wahrscheinlich nicht allzu viele kennen, denn ich nehme eben auch aus Gründen der zeitlichen Beanspruchung nicht so häufig an diesen Arbeitsgruppen teil, wie es eigentlich sein sollte. Gut, also was euch jetzt erwartet, ist im ersten Punkt eine Darstellung der Frage, warum sind gleiche Gesellschaften besser? Im zweiten Punkt werde ich so ein bisschen auf den theoretischen Hintergrund eingehen und etwas über sozialen Zusammenhalt sagen. Im dritten Punkt wird das Thema nachhaltige Entwicklung erörtert. Dieses Thema haben wir deswegen mit aufgenommen, weil ja ATTAC zu dem Thema Wachstum vor kurzem einen Kongress durchgeführt hat. Und ich denke, es wäre ganz sinnvoll, als Ergänzung zu erfahren, was Wilkinson und Pickett zu diesem Thema sagen. Punkt 4 sind dann politische Handlungsmöglichkeiten, wie sie insbesondere in Großbritannien entwickelt worden sind. Nun zum ersten Punkt. Die Industriegesellschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass ein rapides wirtschaftliches Wachstum stattgefunden hat. Das führt aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zur Verbesserung der Lebensqualität und der Lebenserwartung. Dieser Zusammenhang gilt in direkter Form nur für arme Länder. Für die reichen Länder ist vielmehr die Diskrepanz zwischen materiellem Erfolg und sozialem Versagen kennzeichnend. Statt Wohlergehen und Wohlbefinden haben hier Ängste, Depressionen, Gewalt und Gesundheitsprobleme mit wachsendem Wohlstand zugenommen. Und Ursache hierfür ist die zunehmende Einkommensungleichheit. Einkommens hier immer in Klammern gesetzt, weil die Einkommensungleichheit auch immer verbunden ist mit Ungleichheiten, zum Beispiel im sozialen Status und den anderen Problemen. Und von daher ist diese Klammer hier, denke ich, auch sinnvoll. Kann man diese Folie erkennen? Kann man sehen, welche die Länder kann man nicht lesen. Die Einkommensungleichheit in den Industrieländern ist, wie man dieser Folie entnehmen kann,
Deutschland ist hier.
Sehr unterschiedlich entwickelt, unterschiedlich ausgeprägt.
Das fängt an mit Japan, Finnland, Norwegen und endet hier von unten Singapur, USA, Portugal, England.
Die Frage ist hier, wie viel reicher sind die reichsten 20% als die ärmsten 20% der jeweiligen Bevölkerung? Und da sieht man, dass was Gleichverteilung von Einkommen anbelangt, Japan einen Spitzenplatz einnimmt. Nur etwa gut das Dreifache verdienen die oberen 20% im Schnitt mehr als die untersten 20%. Dann folgen die skandinavischen Länder, Finnland, Norwegen, Schweden. Deutschland ist so im oberen Drittel hier angesiedelt. Die größte Einkommensungleichheit gibt es in Singapur und vor allen Dingen in den angelsächsischen Ländern, in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien, aber auch Portugal zählt zu diesen Ländern dazu. Ich erwähne das deswegen, weil Wilkinson und Pickett Wert darauf legen, zu sagen, dass es nicht allein sozusagen kulturelle Faktoren sind, die hier eine Rolle spielen. Das würde ja die Vermutung nahelegen, wenn es vorwiegend englischsprachige Länder sind, angelsächsische Länder sind. Das ist aber nicht der Fall, sondern auch Portugal als kontinentaleuropäisches Land durch eine romanische Kultur geprägt und Singapur im Wesentlichen durch die chinesische Kultur geprägt, zählen zu den Staaten mit einer sehr großen Ungleichheit in der Einkommensverteilung.
Was ist denn China?
Ist hier in dieser Tabelle nicht mit drin, das haben Sie nicht untersucht. Aber ich denke,
ja. China, also Studien aus 23 OECD-Ländern insgesamt, etwas über 100 Studien aus 23 OECD-Ländern, die aber nicht alle in allen Ländern gemacht wurden. Das sind insgesamt nie mehr als diese 23 betrachtet.
Aber es geht ja um die Einkommen, nicht die Vermögen.
Um Einkommen.
Nur Einkommen. Vermögen. Ja. Das korreliert in gewisser Weise miteinander, aber es ist nicht so, dass das hier systematisch mit untersucht worden wäre, sondern die Studien beziehen sich überwiegend darauf. Untersuchungsinstrumente waren dann eben diese berühmten 20%, höheres Einkommen, oberstes Einkommen und unterstes Einkommen, aber es wird auch der Gini-Koeffizient mit einbezogen in die Untersuchung. Das wechselt, weil die Verfasser nicht nur selbst Untersuchungen durchgeführt haben, sondern diese Untersuchungen auch zum Teil der Literatur entnommen haben. Ja, Pickett und Wilkinson haben die Folgen der Ungleichheit an zahlreichen Dimensionen untersucht. Erster Punkt ist hier das Niveau des Vertrauens. In Gesellschaften mit größerer Einkommensgleichheit ist das Vertrauen der Menschen untereinander höher. Ich selbst hatte in diesem Jahr Gelegenheit, das so in einigen kleinen Details im Alltag zu beobachten, weil meine Tochter bis vor kurzem mit ihrer Familie in Finnland gelebt hat. Und Finnland zählt ja zu den Ländern mit relativ hoher Einkommensgleichheit. Sie hat dort in einer so Reihenhaussiedlung gewohnt. Es gibt für diese Siedlung, für diese Häuser, nicht für jedes Haus einen Briefkasten, sondern am Straßenrand sind dann eine Reihe von Briefkästen für, was weiß ich, 4 bis 8 Häuser aufgestellt. Diese Briefkästen werden nicht verschlossen, weil es nicht nötig ist. Niemand würde versuchen, dort etwas zu stehlen. Anderes Beispiel, Fahrräder werden nicht verschlossen. Die kann man auch einfach so irgendwo hinstellen. Sie werden nicht gestohlen. Oder ein weiteres Beispiel, wenn es um kleine Kinder geht, das haben wir in einem Sandkasten, einem öffentlichen Sandkasten festgestellt. Dort sind Eimerchen, Schaufeln und so weiter schon von der Stadtverwaltung vorgegeben. Die Kinder können damit spielen, niemand nimmt sie mit. Und Das ist natürlich etwas, was den Alltag erleichtert. Man muss nicht ständig daran denken, alles abschließen zu müssen und in Panik geraten, wenn man es vergessen hat. Und das bedeutet dann eben, es ist in vielen Fällen weniger stressreich, so zu leben. Das Thema psychische Erkrankungen sowie Alkohol- und Drogensucht spielt auch eine erhebliche Rolle. Auch hier ist es so, dass in Ländern, in denen die Einkommensungleichheit sehr hoch ist, diese Probleme in erheblichem Maße zugenommen haben, sehr viel höher sind im Schnitt jedenfalls als in Ländern mit größerer Einkommensgleichheit. Erklärungsfaktor hierfür ist der Stress. Große Ungleichheit bedeutet Stress, sowohl was die Erhaltung der eigenen Position als auch was das Erringen von höheren Positionen anbelangt. Und das kann natürlich sehr leicht zu psychischen Erkrankungen führen. Auf das Thema Lebenserwartung werde ich gleich noch etwas ausführlicher eingehen. Das lasse ich hier raus. Fettleibigkeit findet man in Ländern mit großer Einkommensungleichheit ebenfalls häufiger vor als in Ländern mit großer Gleichheit. Das hängt auch mit der Frage des Stress zusammen. Es ist nicht nur eine Frage eben so der Ernährungsgewohnheiten, sondern es ist die Frage des Stress, ob man sozusagen viel oder wenig isst. Auf die schulischen Leistungen der Kinder gehe ich mit ein paar Folien auch noch ein, deswegen lasse ich das hier raus. Teenager-Schwangerschaften, die man hier vielleicht gar nicht vermuten würde, sind in Ländern mit hoher Einkommensungleichheit sehr viel häufiger. Und das hängt damit zusammen, dass für Mädchen und junge Frauen es häufig schwierig ist, eine anerkannte soziale Position in der Gesellschaft zu finden, sozusagen erwachsen zu werden. Wenn es ihnen weder über schulische oder berufliche Leistungen gelingt, noch zum Beispiel über Freundschaften, dann ist eine Möglichkeit, diesen Status zu erlangen, Kinder zu bekommen, also als Mutter zu werden. Und deswegen kommen solche Teenager-Schwangerschaften dort häufig vor. Bei Selbstmorden würde man vermuten, dass sie auf der gleichen Linie liegen, das heißt, dass also Länder mit höherer Einkommensgleichheit weniger Selbstmordraten aufweisen als solche mit größerer Einkommensungleichheit. Das hat sich aber nicht als richtig erwiesen. Hier gibt es keine eindeutige Beziehung und das hängt damit zusammen, dass Selbstmorde ja Aggressionen sind, die gegen die eigene Person gerichtet sind. Für Länder mit hoher Einkommensungleichheit ist dagegen wegen des dort vorhandenen Konkurrenzdenkens und der Positionskämpfe die Aggression häufiger nach außen gegen andere gerichtet. Deswegen gibt es in diesen Ländern größere Raten an Gewalttaten und an Morden auch, aber nicht unbedingt höhere Raten an Selbstmorden. Den nächsten Punkt habe ich quasi mit abgehandelt, nämlich Zahl der Gefängnisstrafen ist in Ländern mit hoher Einkommensungleichheit sehr viel höher, weil sowohl die Gewaltkriminalität als auch die Diebstahlskriminalität dort sehr viel stärker ausgebreitet ist. Und auf die soziale Mobilität gehe ich zum Schluss auch noch mit einigen Folien ein, sodass ich das hier nur streife. Ja, üblicherweise werden diese Probleme von der Politik als unabhängige Handlungsfelder betrachtet, denen mit jeweils spezifischen Maßnahmen beizukommen sei. Nach den von den Verfassern vertretenen Auffassungen kann man sich viele dieser kostenaufwendigen Einzelmaßnahmen sparen, wenn man an der gemeinsamen Ursache ansetzt und die Einkommensungleichheit verringert. Ein Zitat: Wenn es nicht gelingt, die Einkommensungleichheit zu reduzieren, braucht man mehr Polizisten, mehr Richter, Gefängnisse, Kliniken, Psychiater und so weiter und das heißt mehr Geld. So sind in den USA mit der rapiden Vergrößerung der Einkommensunterschiede seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Ausgaben für Gefängnisse 6-mal schneller gestiegen als die Ausgaben für Bildung. Ich denke, dieser kurze Überblick macht deutlich, dass die Bezeichnung Primärprävention bei dem Thema mehr Einkommensgleichheit sicherlich sinnvoll ist. Viele dieser aufwendigen Maßnahmen, die ansonsten durchgeführt werden, sozusagen um Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, zu reparieren, wären unnötig in einer durch größere Einkommensgleichheit geprägten Gesellschaft. Damit komme ich dann zu einem Punkt, der etwas ausführlicher hier behandelt wird. Das ist das Thema Gesundheit und Lebenserwartung. Deswegen, weil die Studien, die Wilkinson zu diesem Thema durchgeführt hat, bis in die 80er Jahre hineinreichen, er hat sich immer wieder mit dieser Frage befasst. Ihr seht auf dieser Folie, dass einsame Spitze in der Lebenserwartung Japan ist. Das liegt also ganz oben, hat also die höchste Lebenserwartung von allen Industrieländern, die hier untersucht worden sind. Weiter am unteren Ende sind dann Länder wie zum Beispiel die USA oder Portugal angesiedelt. Ein Ausreißer ist in diesem Falle Dänemark. Da hat es leider keine Angaben in der Literatur gegeben, warum das der Fall ist. Aber es ist eben so, im Schnitt gilt, je geringer die Einkommensungleichheit ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer längeren Lebenserwartung. Und das wird wie folgt erklärt. Einkommensungleichere Gesellschaften zeichnen sich durch größere Statusunterschiede aus, mehr Dominanz, mehr Unterwerfung, Konkurrenz und Verlust an sozialen Kontakten. Dies führt zu Stress, der auf Psyche und Gesundheit wirkt. Der Kampf um den sozialen Status erklärt auch, warum in ungleichen Gesellschaften nicht nur arme Menschen von einer geringeren Lebenserwartung betroffen sind. Und das ist sozusagen eine zentrale Aussage der beiden. Die Ungleichheit schädigt nicht nur die armen Menschen, die betrifft es natürlich in besonderem Maße, es schädigt genauso auch die Reicheren, weil diese Positionskämpfe, diese Statuskämpfe unabhängig sind vom jeweiligen Einkommensniveau. Auch die höheren Einkommen müssen um ihren sozialen Status kämpfen. Ein Punkt, der auch noch etwas ausführlicher hier erläutert wird, sind die schulischen Leistungen. Auch hier sieht man, dass die schulischen Leistungen hier gemessen an mathematischen und Lesefertigkeiten in Finnland am deutlichsten ausgeprägt sind, am höchsten sind und in Ländern mit sehr viel höherer Einkommensungleichheit, wie zum Beispiel Portugal und den USA, sind diese Fähigkeiten deutlich schwächer ausgebildet. Das wird im Folgenden noch ein bisschen erläutert und auch noch ein bisschen präzisiert. Ich zeige euch hier noch eine Folie, in der ein Vergleich vorgenommen wird zwischen Finnland, Belgien auf der einen Seite, Großbritannien und den USA auf der anderen Seite, also Länder mit größerer Einkommensgleichheit und Länder mit größerer Einkommensungleichheit. Und hier sieht man, dass der Anstieg zwischen denjenigen, die sozusagen zu den unteren 20% der Bevölkerung zählen, was also das Ausbildungsniveau der Eltern anbelangt, sehr viel schwächer ausfällt, als das in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien der Fall ist. Das heißt, das schulische Niveau, das Kinder aus, man könnte vielleicht sagen, Unterschichtenfamilien erreichen, ist in Finnland sehr viel höher als in den anderen Ländern. Dieser Unterschied bleibt aber auch erhalten bei den höheren Einkommensschichten. Das seht ihr beim letzten, nämlich diejenigen, die zu den Gebildeten zählen, die also ein Studium absolviert haben, erreichen, was ihre Kinder anbelangt, in den Vereinigten Staaten ein deutlich niedrigeres Niveau in der Lese- und Schreibkompetenz, als das zum Beispiel in Finnland der Fall ist. Und die Erklärung ist in diesem Falle auch, dass es sich um im Wesentlichen Statuskämpfe handelt, die hier ausgetragen werden. Dazu noch ein Experiment, das in Indien durchgeführt worden ist. Dort hat man 624 Jungen im Alter von 11 bis 13 Jahren die Aufgabe gestellt, einen Weg durch ein Labyrinth zu finden. Die Hälfte stammte aus einer höheren, die anderen aus einer niederen Kaste. Im ersten Teil des Versuches war den Kindern die jeweilige Kaste nicht bekannt. Hier schnitten die Jungen aus der niederen Kaste im Durchschnitt leicht besser ab als diejenigen aus der höheren, also praktisch keine nennenswerten Unterschiede. Nach Bekanntgabe der Kastenzugehörigkeit verschlechterte sich die Leistung der Jungen aus der niederen Kaste aber erheblich. Und das heißt, dass der wahrgenommene Status auch schon bei Kindern eine ganz wesentliche Rolle in der Frage spielt, wie sie sich sozusagen in ihrer Leistung verhalten, welche Leistungskompetenz sie entwickeln können. Dazu noch eine Karikatur, die ich, glaube ich, nicht erklären muss. Die lese ich aber vor, weil man es, glaube ich, vorne nicht so erkennen kann. Jetzt, wo Jesse Caldwell mit seiner Familie weggezogen ist, bin ich in der Spielplatzhackordnung aufgerückt.
Achso, ich hatte dieses Beispiel mit den Kasten nicht verstanden. Weil die Kinder wissen doch vorher, aus welcher Kaste sie kommen oder
nicht. Nein, die Kinder wussten das vorher nicht. Die sind in diesem Experiment, das war ja das Kern, der Kern des Experimentes, die haben sich vorher nicht gekannt, die kamen aus unterschiedlichen Orten und wurden also so in einem Camp zusammengeführt.
Niemand, vielleicht doch bloß die Frage nicht verstanden. Du meinst, dass jedes Kind wusste selber, in welcher Kaste es ist. Genau. Ja. Das ist natürlich klar. Jedes Kind weiß das selber. Es weiß aber nicht, ob die anderen höher oder niedriger sind.
Ach so, jetzt.
Und es kann selber nicht mehr, was es kann, wenn es alleine oder bei Gleichen ist, sobald es mit Höheren zusammen ist. Dann traut es sich nicht mehr zu, was es kann. Das ist der Kern des Experiments.
Ja, die Frage der Einkommensgleichheit bzw. Ungleichheit hat auch Folgen für die soziale Mobilität und damit also für die Chancengleichheit bzw. Chancenungleichheit in einer Gesellschaft. Auch hier, wo nur wenige Länder miteinander verglichen werden, sind die skandinavischen Länder Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland an der Spitze. Das heißt, die soziale Mobilität ist dort hoch, gerade bei denjenigen, die ein niedriges Einkommen erzielen. Das heißt, sie haben in diesen Ländern wesentlich größere Chancen, höhere soziale Positionen zu erreichen, als das zum Beispiel in den USA oder in England der Fall ist. Die soziale Mobilität ist in diesen Ländern erheblich eingeschränkt und dazu jetzt auch die Erklärung. Je größer die Statusunterschiede, desto heftiger wird der Kampf um den Erhalt einer einmal erreichten Position und damit die Abschottung nach unten. Mit größerer Ungleichheit wachsen deswegen auch die Vorurteile gegenüber sozial Schwächeren, die auf diese Weise in eine ausweglose Situation gedrängt werden. Hierfür können die Unruhen in London als Beleg herangezogen werden. Der Kolumnist des rechten Daily Mail, Richard Littlejohn, gibt nur die Mehrheitsmeinung der britischen Mittel- und Oberschicht wieder, wenn er die Aufständischen als Wolfsrudel von verwitterten Innenstadtstreunern bezeichnet, die wie Robben gekeult werden sollten.
Wow. Ja.
Ein Zitat, das ich aus Le Monde Diplomatique, also einem Bericht, entnommen habe. Das, denke ich, zeigt deutlich diese Abgrenzungstendenzen und die Abwertung, die gerade in Großbritannien gegenüber den Jugendlichen aus der Unterschicht deutlich zutage getreten worden ist. Das ist ja bis in die Kreise der Justiz verbreitet gewesen. Die Jugendlichen sind teilweise ganz schnell zu drakonischen Strafen verurteilt worden, während Wirtschaftskriminalität nach wie vor geduldet wird.
Gab das eine Anzeige, also so eine Äußerung?
Es stand, ihr könnt es nachlesen in einem Artikel von Le Monde Diplomatique. Es ist nicht, stand dort nichts davon, dass dieser Journalist irgendwie angezeigt worden wäre oder gar verurteilt worden wäre. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie das in Großbritannien üblich ist. Dazu kenne ich mich da also nicht gut genug aus. Aber jedenfalls ist mir davon nicht bekannt. Das hat er schriftlich so formuliert. Das ist ein wörtliches Zitat, was ich da übernommen habe. Ja, ja, Werner und ich hatten vereinbart, dass ich nach jedem Unterpunkt mal kurz Stopp mache und ihn frage, ob er etwas ergänzen möchte.
Es sind zwei ganz kleine Punkte. Wir hatten bei der Folie 4, wo es um die Ursachen ging, einige Elemente aufgeführt, was Wilkinson und Pickett leider nicht gemacht haben, ist zu systematisieren Teile der Ergebnisse ihrer Arbeit. Also als krankmachende Ursachen haben sie viele Aspekte der materiellen Ungleichheit angeschaut, haben aber beispielsweise nicht danach, und damit Armut natürlich als einen Punkt für eine Ursache für Krankheit strukturell identifiziert, haben aber beispielsweise nicht auf Arbeit. Was an vielen Punkten sagt, Stress ist oder sowas. Also der Aspekt der Systematisierung dieser Ergebnisse unter der Fragestellung Arbeit als Krankmacher wäre sicher auch nochmal interessant. Das ist bei Ihnen leider nicht da. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, die Lebenserwartungen sind bei Ihnen noch nur statistisch durchschnittlich. Das stellt sich nochmal ganz anders dar, wenn man dort auch das obere und das untere Quintil anschaut. Also die oberen und unteren 20%, dann hast du in Deutschland auch fast 10 Jahre Lebenserwartung Unterschied für die unteren 20%. Wenn man die gesunden Lebensjahre anguckt, sogar über 10. Also die Unteren verlieren an gesunden Lebensjahren noch mehr, als sie an überhaupt Lebensjahren verlieren. Die sind noch länger krank noch als die Oberen und leben 10 Jahre kürzer. Mhm. Bei den Unteren dreht sich inzwischen in Deutschland auch langsam, es ist noch nicht eindeutig, aber der Trend dreht sich um. Es könnte sein, dass die Lebenserwartung des unteren Quintils anfängt zu sinken, während insgesamt die Lebenserwartung in Deutschland noch steigt. Mhm.
Also,
das untersuchen Sie so leider auch nicht, sondern nur im statistischen
Durchschnitt. Wilkinson hat sich mit der Frage schon mal befasst. Ich weiß jetzt nicht in der letzten, sondern wahrscheinlich in der früheren Publikation. Er zitiert dort die Whitehall-Studie, die an angestellten Beamten des öffentlichen Dienstes durchgeführt wurde. Und da wurde eben festgestellt, dass diejenigen, die in der Hierarchie weit oben stehen, wesentlich gesünder sind und auch wesentlich länger leben, als diejenigen, die untergeordnete Positionen im Berufsleben einnehmen. Und erklärt wird das damit, dass sozusagen zum einen die Gestaltungsfreiheit wesentlich höher ist, die man oben hat, und weiter unten sozusagen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man zurechtgewiesen wird, schubriegelt wird, dass man wenig Möglichkeiten hat, eigene Positionen tatsächlich durchzusetzen.
Da gibt es einen interessanten, das hätte ich jetzt sonst nicht berichtet, weil du das sagst, da gibt es einen interessanten Aspekt auch in der deutschen Statistik. Wenn man sich die Statistik der der Rentenversicherung über das Rentenwegfallalter anschaut. Die nennen das Rentenwegfallalter, das heißt, also wenn du stirbst, dann 60-jährige Männer, die danach verwitwen, ja, verlieren im Durchschnitt zu ihren Alterskollegen, die nicht verwitwen, etwa 2 Jahre an Lebenserwartung. 60-jährige Frauen, die dann bald verwitwen, gewinnen fast 2 Jahre. Das kann man sehr leicht. Das ist völlig klar. Die Frauen können jetzt endlich ihr eigenes Leben leben. Die können dann nicht wissen, wie sie verraten kommen, wenn ihnen jemand das Butter putscht.
Ja. Das ist einfach so. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu, was die Rentenversicherung anbelangt. Hallo.
Also in jungen Jahren so gescheitert, das ist ganz wichtig, oder? Moment mal.
Eine ganz kleine Ergänzung, was die Rentenversicherung anbelangt. Rentner aus höheren Einkommensschichten mit gehobener Position leben ja wesentlich länger. Das heißt, sie beziehen auch wesentlich länger Rente. Eigentlich müssten die in die Rentenversicherung auch entsprechend mehr einzahlen als diejenigen, die als Arme auch einen entsprechenden prozentualen Anteil zeigen. Man müsste also sozusagen in der Rentenversicherung, in den Beiträgen, eine Staffelung nach der Höhe des Einkommens vornehmen. Das wäre gerechtfertigter als das gegenwärtige System und gerechter als das gegenwärtige System.
Die Beiträge sind genau.
Eben, ja. Genau, das ist genau andersrum. Ja, achso, wir waren noch beim vorigen Punkt, deswegen jetzt also zum Thema sozialer Zusammenhalt. Ökonomische Ungleichheit wirkt in reichen Ländern nicht nur direkt auf soziale Fragen wie Lebenserwartung, Bildung oder Gewalt. Dazu ein Exkurs. In armen Ländern steht die unmittelbar materielle Wirkung dagegen im Vordergrund. Hunger, kein Zugang zu sauberem Wasser, keine Kanalisation, mangelnde medizinische Versorgung führen zu geringerer Lebenserwartung. Materiell hochentwickelte Industrieländer unterscheiden sich erheblich in der Ausprägung des sozialen Zusammenhalts. Ist dieser hoch, steigt die Lebenserwartung und gesundheitliche Probleme nehmen ab. Und das hat Wilkinson in Großbritannien, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs, aber auch schon während des Ersten Weltkriegs, anhand von Statistiken untersucht. Hier könnt ihr sehen, dass die Steigerung der Lebenserwartung in England und Wales nach Jahrzehnten insbesondere in den Jahrzehnten 1911 bis 1921 und 1940 bis 1951 sehr hoch gewesen ist. Das sind genau die Jahre, in denen der Erste und der Zweite Weltkrieg stattgefunden hat. In anderen Jahrzehnten hat es zwar auch Zuwächse an Lebenserwartung gegeben, allerdings nicht in diesem hohen Ausmaße wie in den Kriegsjahren. Und das führt Wilkinson im Wesentlichen auf die Kriegswirtschaft zurück. Während der beiden Weltkriege stieg der Lebensstandard nicht weiter an, im Gegenteil, weil die Produktion von der Herstellung von Konsumgütern auf Kriegsgüter umgestellt wurde. Trotzdem stieg die Lebenserwartung, weil es in den Kriegen erstens eine drastische Verringerung der Einkommensunterschiede und zweitens eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung gab. Absolute Armut war damit praktisch beseitigt. Das sind häufig Planwirtschaften und auch verbunden zum Beispiel mit der Zuteilung von Wohnungen. Auch das, das habe ich jetzt nicht im Einzelnen ausgeführt, auch das hat eine Rolle gespielt. Schlechte Wohnungen, weil die Leute keine Miete bezahlen konnten oder so, hat es es in der Form dann nicht gegeben, was natürlich auch im wesentlich dazu beiträgt, dass die Gesundheit steigt und Krankheiten nicht diese Rolle spielen. Das Verhältnis von ökonomischen und kulturellen Faktoren als Ursachen des sozialen Zusammenhaltes soll hier im folgenden Absatz mit Hilfe von drei Fragen etwas näher beleuchtet werden. Erstens, ist Einkommensgleichheit die einzige Ursache für den Verlust des Zusammenhalts? Zweitens, welche Rolle spielen kulturelle und ideologische Faktoren? Und drittens, in welcher Beziehung stehen diese beiden unterschiedlichen Faktoren zueinander? Dazu ist es sinnvoll, einen Blick nach Osteuropa in den 70er und 80er Jahren zu werfen. Wilkinson und Pickett stellen fest, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten kommunistischen Ländern einen kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung gegeben hat. In der DDR war dieser Anstieg in dieser Zeit sogar höher als in der Bundesrepublik Deutschland. Ab Mitte der 70er Jahre gibt es allerdings keinen nennenswerten Anstieg mehr zu verzeichnen, obwohl die Einkommensunterschiede im Wesentlichen gleich geblieben sind. Die Ursache sehen die Autoren in einer autoritären Erstarrung der Regime, verbunden mit einem Verlust von Partizipationsmöglichkeiten für die Bürger. Das heißt, wer für sich die Chance sieht, am öffentlichen Leben teilzunehmen, auch etwas zu verändern, sozusagen wirksam zu sein, für den spielt das soziale Leben, der soziale Zusammenhalt eine wesentlich wichtige Rolle als für denjenigen, bei dem das nicht der Fall ist. Deswegen ist Partizipation eine ganz wesentliche Kategorie, die hier zusätzlich mitbedacht werden muss. Die mit der kommunistischen Idee verbundene Perspektive einer kontinuierlichen Verbesserung der Lebensbedingungen ging in dieser Zeit verloren. Stattdessen hat ein Rückzug ins Private stattgefunden und man hat versucht, den Alltag mit Hilfe von familiären oder sonstigen Beziehungen zu bewältigen. Und dazu eine interessante Parallele im südlichen Italien. In einigen Kommunen und Regionen gibt es keine demokratische Partizipation, sondern mafiöse Strukturen, die ebenso zu einem Rückzug ins Privatleben geführt haben. Das hat der Soziologe Benfield als amoralischen Familismus bezeichnet. Damit meint er, dass nur die eigenen Interessen und diejenigen des familiären Netzwerks zählen und auf Gesetze und moralische Regeln bei der Durchsetzung dieser Interessen keinerlei Rücksicht genommen werden muss. Das heißt also Abwendung vom öffentlichen Leben hin zu sonstigen Strukturen. Und das hat natürlich zur Folge, dass diejenigen, die zum Beispiel keine Angehörigen haben, die alt sind, auch sehr viel schneller sterben. Genau das hat man also auch in diesen Ländern festgestellt. Das heißt, die haben niemanden, der sich um sie kümmert und der sie dann also entsprechend mitversorgen kann.
Ja. Hat zu tun mit der feudalistischen Struktur, also vor allen Dingen in den Köpfen der Menschen, die dort leben, ist eigentlich die Moderne noch nie eingezogen. Es gibt eine feudalistische Struktur, es gibt keinen starken Begriff von Bürgerrecht und so weiter. Die Werte, die da gelten, sind Familie, Clan und Herrscher und Untertanen und so. Das muss man so verstehen.
Ja.
Und dann versteht man auch, die lehnen auch den Staat ab oder die. Das ist halt die Ursache.
Ja, verständlich aus der Situation heraus. Und genau das ist dann auch in den osteuropäischen, ehemals kommunistischen Ländern passiert nach dieser autoritären Wende und der Erstarrung der Systeme. Eine weitere Ursache, die hier in diesem Zusammenhang mitzudenken ist, betrifft ja nun Attack auch im engeren Sinne, nämlich Monetarismus und Neoliberalismus. In Großbritannien und den USA hat es eine Vergrößerung der Einkommensunterschiede seit den 80er Jahren gegeben, verbunden mit einer erheblichen Verschlechterung des sozialen Zusammenhalts. Auf die Frage zum Beispiel, ob man anderen Menschen vertrauen kann, haben in den Vereinigten Staaten so in den 50er, 60er Jahren noch die Mehrheit mit Ja geantwortet. Das hat sich erheblich gewandelt. Die Mehrheit sagt das heutzutage nicht mehr. Auch hier ist nicht eindeutig zu beantworten, was zuerst kam, neue Technologien und Verschärfung des internationalen Wettbewerbs oder die Ideologie des Monetarismus, der immer das Ziel hatte, die Verhandlungsposition der Arbeit zu schwächen und den Wohlfahrtsstaat abzubauen. Die Folge dieser Ideologie war aber auch eine Übertragung der Marktorientierung vom wirtschaftlichen Bereich auf zwischenmenschliche Beziehungen mit dem Ergebnis, dass eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen erheblich schlechter wurden. Man muss sich präsentieren, man muss die eigene Macht zur Schau stellen, und das ist etwas, was sowohl im beruflichen Leben eine Rolle spielt, als auch zum Beispiel bei jugendlichen Delinquenten eine Rolle spielt, die sehr viel oder sehr großen Wert zum Beispiel auf ihre Ehre legen und jeden, der sie vermeintlich anzugreifen droht, dann entsprechend abstrafen, zusammenschlagen oder Ähnliches machen. Ein für Amerikaner typisches Verhaltensmuster ist, ihren Erfolg anderen gegenüber als persönliche Überlegenheit darzustellen. Mehr Ungleichheit führt zu mehr Statuskonkurrenz und mehr sozialem Bewertungsdruck. Deshalb braucht es Strategien der Selbstdarstellung und Selbstbetätigung, die das Ego stützen sollen. Einsicht in eigene Fehler geht dabei ebenso verloren wie die Fähigkeit, persönliche Beziehungen zu unterhalten. Als Ergänzung dazu vielleicht noch, auch Schüler unterliegen ja diesem Druck der Statuskonkurrenz und der Bewertung. Und in Ländern mit großer Einkommensungleichheit zeigen Schüler sich, was die Berufsziele anbelangt, wesentlich unrealistischer. Also sie neigen dazu, Berufe ergreifen zu wollen, die ihren persönlichen Fähigkeiten überhaupt nicht entsprechen. Einfach weil sie diesem starken Druck ausgesetzt sind, sich besser darstellen zu müssen, als sie tatsächlich sind. Ja, nun die Interdependenzen von ökonomischen und kulturellen Faktoren. Auch wenn die Frage der Kausalität nicht eindeutig zu klären ist, kann doch festgehalten werden, dass ein dauerhaftes Auseinanderklaffen der beiden Dimensionen nicht möglich ist. Steigende Einkommensgleichheit wird früher oder später zum Zerfall des sozialen Zusammenhalts führen. Das gilt auch umgekehrt. Das Vorherrschen von Gleichheitsideen wird zu einer Umgestaltung der Wirtschaft führen. Hierfür ist die Entwicklung Japans nach dem Zweiten Weltkrieg ein Beispiel. Lebenslange Betriebszugehörigkeit war dem japanischen Kapitalismus vor dem Zweiten Weltkrieg genauso fremd wie dem westlichen. Sie wurde eingeführt, um die unruhige Arbeiterschaft besser kontrollieren zu können. Als Folge des Einflusses amerikanischer Berater setzten sich in der japanischen Wirtschaft dann nach der Besetzung, nach dem Zweiten Weltkrieg, egalitäre Tendenzen durch. Dazu muss man sagen, dass die amerikanischen Berater zu diesem Zeitpunkt noch durch Roosevelts New Deal geprägt waren und nicht durch die Entwicklung, die dann später stattgefunden hat. Deswegen haben sie auf sehr viel größere Gleichheit geachtet. Das Ergebnis beider Tendenzen ist noch heute auf materieller Ebene, dass Japan die geringsten Einkommensunterschiede aller Industrienationen aufweist. Das Verhältnis zwischen den Chefbezügen zum Lohn von Arbeitern liegt in Japan bei 16:1, in Schweden bei 21:1, in Großbritannien bei 31:1 und in den USA bei 44:1.
Wie ist das bei uns?
Wurde in da leider nicht angegeben. Deutschland liegt ja so im mittleren Bereich. Ich würde mal vermuten, wenn man es sozusagen hochrechnet von den anderen Statistiken, die wir haben, dass es irgendwo zwischen Schweden und Großbritannien angesiedelt ist. Ja? Aber die genaue Zahl habe ich leider jetzt nicht parat. Das ist jetzt die nachhaltige Entwicklung. Gehe nochmal zurück. Werner, keine Ergänzung?
Nee.
Gut. Dann, ja.
Die Reicheren greifen Berufe zu, die nicht geeignet sind. Was hat das für Konsequenzen?
Also nee, Entschuldigung, sie ergreifen nicht Berufe. Kinder äußern, wenn sie als Schüler befragt werden, ja, Berufswünsche. Zum Beispiel, ein Kind will Arzt werden oder Richter werden oder sonst etwas, würde aber vom Leistungsniveau her dem in keiner Weise entsprechen. Das kommt häufig vor. Nicht die ergreifen diese Berufe, sie werden ja aussortiert und erreichen die gar nicht. Sie haben aber den Wunsch, weil sie sich sozusagen an höheren sozialen Status orientieren.
Ich kann Ihnen ein praktisches Beispiel aus der Hauptschule sagen bei uns. Ich bin Lehrer an der Gesamtschule im Hauptschulbereich. Die Berufswünsche von Schülern sind Banklehre, Computertechniker aus der Hauptschule und so weiter. Die haben keinerlei Chance, mit ihrem Hauptschulabschluss diese Berufe zu erreichen. Und das führt dann wiederum, auf der anderen Seite, weil sie es dann auch wissen, dass es nicht kriegen, wieder zu einer sehr großen Demotivation der Schule.
Ja. War die Frage damit beantwortet?
Ja, das wollte ich wissen, was es dann aber in der Folge für weitere Konsequenzen hat.
Ja. Das hast du ja ausgeführt. Demotivation, wenn man das Ziel, was man sich gesetzt hat, nicht erreichen kann. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass diese Jugendlichen dann auch in Kriminalität absacken. Das ist also durchaus möglich. Das heißt, wenn ich sozusagen keine legalen Möglichkeiten habe, das, was ich erreichen möchte, tatsächlich zu erreichen, dann greife ich eben zu illegalen Mitteln.
Ja, oder wie du eben schon gesagt hast, in den USA ganz stark, die Mädchen werden dann eben schwanger.
Ja.
Also Ersatzhandlung in irgendeiner Art und Weise.
Mhm. Kann ich bestätigen. Also die auf der Gesamtschule, die Schülerinnen, die schwanger werden, sind im Hauptschulbereich. Bei uns, ich meine, es ist keine repräsentative Sache, bei uns in der Schule kann ich das nur bestätigen, wenn keiner aus dem Realschul- und Gymnasialbereich, aber aus dem Hauptschulbereich frühzeitig schwanger.
Das ist genau eben diese Ersatzhandlung, diese Kombination. Und hier war noch eine Wortmeldung? Weil
ja, also mir ist es ja noch nie so richtig klar, wenn ein Jugendlicher, was weiß ich, 16, 15, sagt, ich würde gerne Computertechniker oder was weiß ich werden, kann man davon ausgehen, also ich würde dann davon ausgehen, dass er im Prinzip weiß, dass er keine Chance hat, das zu erreichen. Also dieser Schluss, den man daraus zieht, ist das kommt ein bisschen, das ist jetzt banal, nee, banal ist es nicht, aber es ist eine Kleinigkeit eigentlich, aber die Schlussfolgerung daraus, also erstmal die Annahme, er weiß nicht, dass er es nicht kann, und dann daraus den Schluss zu ziehen, dass er, weil er es nicht weiß, irgendwann darüber demotiviert ist und weitere Frustration sich auch
umgekehrt. Es ist so, dass er es weiß und hat trotzdem diesen Wunsch. Das und an dieser Diskrepanz, die ihm bewusst ist, an dieser Diskrepanz leidet er. Das kannst du auf der politischen Ebene parallel sehen. Es gab kurz vor der letzten Bundestagswahl eine Untersuchung, ich glaube Heidmeier hat sie gemacht, ich bin aber nicht mehr sicher, wo er dem nachgegangen ist, welche Leute sind das, die der Aussage zustimmen. Es gab vorher eine ganze Menge Untersuchungen, wo man festgestellt hat, in Deutschland gibt es, je nachdem wie du fragst, Mehrheiten für Aussagen wie den Arbeitslosen geht es noch viel zu gut. Mhm. Ne, hier wird viel zu viel für Arme getan, ne, die Obdachlosen sind doch selber schuld, sowas. Und ganz häufig Zustimmung auch von Betroffenen selbst. Mhm. Ja, und Heidmeier ist der, ich glaube Heidmeier, bin ich sicher jedenfalls, diese Untersuchung ist der Frage nachgegangen, was sind das für Leute, wer stimmt dem eigentlich zu, wer sagt das? Und hat festgestellt, das sind Leute, die selbst ganz stark aufstiegsorientiert sind, völlig unabhängig davon, wo sie sich sozial befinden und ob sie selber daran glauben, dass sie aufsteigen oder nicht. Also wenn die wissen, ich bin einer von denen, ja, will das aber definitiv nicht sein, werde es aber immer bleiben, dann sagen die, denen geht's zu gut. Und die wählen, das ist dann die totale Bestätigung, wählen mitten in der Krise FDP zu 16%, weil sie Krisengewinnler werden wollen mit der FDP. Und merken natürlich hinterher, dass es nicht klappt, und nur ist die FDP da, wo sie hingehört. Das ist dann das gehört jetzt nicht zum Krise.
Als ganz kurze Ergänzung vielleicht dazu noch, das sind ja vergleichende Untersuchungen gewesen. Man hat eben herausgefunden, dass in Einkommensungleichheiten, ungleichen Ländern, in staatseinkommensungleichen Ländern, die Berufswünsche unrealistischer sind als bei Schülern in einkommensgleicheren Gesellschaften. Das heißt, die geben dann als Berufswunsch etwas an, was ihren Fähigkeiten eher entspricht und werden dann möglicherweise Handwerker oder sonst etwas werden wollen, wenn es zum Studium nicht reicht.
Ich kann mal anfügen, ich kenne es aus Lateinamerika, da sind es auch verschiedene Bevölkerungsgruppen, die genau sich so auch verhalten. Also unabhängig jetzt vom Einkommen, einfach von der Abstammung her, welche Hautfarbe, wenn die vorwärts kommen wollen, grenzen sie sich massiv ab. Mhm. Auch wenn sie es nicht schaffen.
Ja.
99% schaffen es dann, das geht es nicht.
Ja. Ja, dann zum dritten Punkt, nachhaltige Entwicklung. Diese nachhaltige Entwicklung hat nicht nur ökologische und ökonomische Aspekte, sondern auch soziale und kulturelle. Und mit diesen letzteren befassen sich auch Pickett und Wilkinson. Sie stellen fest, dass zwischen Umweltverbrauch und Umweltbelastung und sozialen Standards keine zwangsläufige Beziehung besteht. Costa Rica und Kuba haben trotz wesentlich geringeren CO2-Ausstoßes keine größere Säuglingssterblichkeit als große Emittenten wie zum Beispiel die USA, Kuwait oder Bahrain. Kuba hat trotz vergleichbar hohem Human Development Index wegen des guten Bildungssystems und der guten Gesundheitsversorgung einen wesentlich geringeren ökologischen Fußabdruck, also wesentlich geringeren Umweltverbrauch als Kuwait oder die USA. Also zwischen sozialen Standards und Umweltverbrauch existiert nicht unbedingt eine zwangsläufige Beziehung. Zwischen Umweltverbrauch und Einkommensungleichheit ist die Korrelation dagegen hoch. Wachstum ist die Ersatzdroge für Einkommensgleichheit. Solange es Wachstum gibt, gibt es auch die Hoffnung. Nur das macht große Einkommensunterschiede erträglich, hat Henry Wallich, ehemaliger Chef der US-Bundesbank, gesagt. Also ein Zitat, das die beiden hier bringen. Der Zusammenhang gilt auch umgekehrt. Je mehr Einkommensgleichheit, umso weniger brauchen wir diese Ersatzdroge. Mehr Gleichheit ist die Voraussetzung für eine Wirtschaft ohne Wachstum. Einkommensungleichheit erzeugt zum Beispiel den sozialen Druck, sich zu verschulden, um mit anderen mithalten zu können. Robert Frank hat nachgewiesen, dass die Zahl der überschuldeten Familien in den US-Bundesstaaten am höchsten ist, in denen die Einkommensschere am weitesten geöffnet ist. Auch die Werbebudgets der Wirtschaft variieren mit dem Grad der materiellen Ungleichheit. In Neuseeland und in den USA sind sie doppelt so hoch wie in Norwegen und Dänemark. Nochmal wieder.
Nee, sorry.
Ergänzung von dir, Werner?
Ja, vielleicht ein Punkt, der im Prinzip aber ja auf der Hand liegt. Wir hatten in der Vorbereitung des Kongresses jenseits des Wachstums in der Vorbereitungsgruppe und teilweise darüber hinaus im Buch dokumentiert es sich ja auch, die Diskussion darum, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ja die Einkommensungleichheit verringern würde. Ob das wachstumstreibend oder nicht sei. Und wir haben als AG Genug für alle ja immer argumentiert, es ist es nicht. Im Gegenteil, es ist eine Voraussetzung dazu, um überhaupt von der Wachstumsideologie wegkommen zu können. Und das wird an diesen Ergebnissen ja schon deutlich bestätigt.
Gut, dann komme ich zum letzten Punkt, nämlich den politischen Handlungsmöglichkeiten. Größere Einkommensgleichheit lässt sich prinzipiell auf zwei Wegen erreichen, die sich auch gegenseitig nicht ausschließen. Zum einen Umverteilung durch höhere Besteuerung, zum anderen Aufbau einer solidarischen Ökonomie, die große Einkommensunterschiede gar nicht erst entstehen lässt. Beide Möglichkeiten schließen sich, wie gesagt, gegenseitig nicht aus. Und Wilkinson und Pickett, zunächst mal noch mal kurz zu diesen beiden Punkten. Die demokratische Kontrolle öffentlicher Haushalte, ein sogenannter Fairness-Test, ist das, was in Großbritannien praktiziert wird, um zu prüfen, inwieweit das Steuersystem bzw. das Ausgabensystem mehr Gleichheit bzw. mehr Ungleichheit hervorruft. Bei der Einnahmenseite stellt sich natürlich die Frage, sind Steuern und Abgaben so gestaltet, dass sie Ungleichheit verringern? Und bei der Ausgabenseite, wer profitiert am meisten von den jeweiligen Etats, einkommensstärkere oder einkommensschwächere Menschen. Und bei der Änderung der Einkommen auf betrieblicher Ebene, die dann sozusagen die nachträgliche Besteuerung eher überflüssig machen, schlagen sie folgende Maßnahmen vor: Bildung von Genossenschaften oder andere Formen der Gewinnbeteiligung von Arbeitnehmern, Bindung der Spitzengehälter an niedrigere oder mittlere Einkommen des Betriebes, Stopfen von Schlupflöchern im Steuersystem, um davon galoppierende Spitzengehälter zu stoppen. Wenn man damit rechnen muss, dass man tatsächlich ernsthaft bei einem sehr hohen Einkommen einer progressiven Besteuerung unterzogen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr stark danach strebt, durchaus gemindert. In solchen Fällen, in denen man aber die Möglichkeit sieht, das hohe Einkommen an der Steuer vorbeizubringen und in Steueroasen zu deponieren, wächst dann auch die Gier, die damit verbunden ist. Ja, Wilkinson und Pickett haben sich nicht damit begnügt, Bücher zu schreiben, sondern sie haben, um ihre Idee einer größeren Gleichheit innerhalb der Gesellschaft voranzutreiben, eine Stiftung gegründet, den Equality Trust. Die Gründung hat im Jahre 2009 stattgefunden und Stiftungsziel ist die Aufklärung über die Folgen hoher Einkommensungleichheit. Zu den Aktivitäten der Stiftung zählen neben dem Vorantreiben der Forschung, die in unterschiedlichen Bereichen auch notwendig ist und nach wie vor betrieben werden muss, vor allen Dingen solche Dinge wie Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Bildung lokaler Gruppen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, Selbstverpflichtungserklärung von Abgeordneten. Insgesamt 108 Abgeordnete des englischen Unterhauses haben eine Selbstverpflichtungserklärung in der Weise unterzeichnet, dass sie sich verpflichten, mit ihren politischen Aktivitäten, auch gesetzgeberischen Aktivitäten, mehr Gleichheit innerhalb der britischen Gesellschaft anzustreben. Soweit ich weiß, hat das sogar der Premierminister Cameron unterschrieben, weswegen man, denke ich, bei solchen Selbstverpflichtungserklärungen vorsichtig sein sollte, was das Vertrauen angeht. Ja, wichtig ist dann auch der vorhin schon erwähnte Fairness-Test für Steuern und öffentliche Ausgaben und Aktivitäten in Betrieben zur Angleichung von Löhnen, in dem Sinne, wie das also vorhin auch schon beschrieben wurde. Sie haben des Weiteren Materialien für die Bildungsarbeit, auch Videos unter anderem für Schulen hergestellt, auf lokaler Ebene entsprechende Fairness-Kommissionen gebildet, die die Haushalte dort bewertet haben. Ein Fotowettbewerb zu Gleichheit und Ungleichheit mit Veröffentlichung der Bilder, die dieses Problem besonders gut darstellen. Elektronische Petitionen zur Befassung des Parlaments mit diesem Thema, auch ein entsprechender Gesetzentwurf ist vorgeschlagen worden. Kauf solcher Produkte, die von Herstellern mit größerer Einkommensgleichheit in den Betrieben stammen. Und zum Schluss noch ein Kooperationsvertrag mit einem Telefonanbieter, der die Stiftung finanziell unterstützt. Und als allerletzte Folie in diesem Zusammenhang, Wilkinson und Pickett haben sich nicht beschränkt auf den britischen Bereich, sondern sie haben inzwischen auch dazu beigetragen, dass auf europäischer Ebene ein Netzwerk mit dem Titel Inequality Watch gegründet worden ist. Diesem Netzwerk gehören Mitglieder aus Italien, Österreich, Portugal, Spanien, Frankreich und Ungarn an. Dieses Netzwerk verfolgt zunächst vorwiegend das Ziel, die Forschung, die Erforschung von Ungleichheit und Gleichheit voranzutreiben. Aber in der Folge ist eben auch daran gedacht, ähnliche Aktivitäten zu entwickeln, wie das zum Beispiel bei dem Equality Trust in Großbritannien der Fall ist. Literatur. Wilkinson hat, wie vorhin schon erwähnt, sich schon sehr viel länger mit diesem Thema befasst und eine Publikation, die ich auch mit herangezogen habe, ist das Buch Kranke Gesellschaften, Soziales Gleichgewicht und Gesundheit, wo er insbesondere auch diesen Aspekt der Partizipation hervorhebt. Und die neueste Publikation im Jahre 2010 in deutscher Übersetzung erschienen, Gleichheit ist Glück, warum gerechtere Gesellschaften für alle besser sind.
Und wird von 2001 ausgeliefert, sodass man es nicht in normalen Buchhandel kriegt, sondern muss halt 2001 das dann.
Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.